Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Rainer Brandes. 6 Kandidaten, eine Debatte live in ganz Europa. Vor einer halben Stunde ist die Fernsehdebatte zur Europawahl zu Ende gegangen und wir analysieren sie gleich. Dann blicken wir in den Nahen Osten, an den Golf, wo die Spannungen bedenklich zunehmen. Und nie wieder Christchurch. Eine internationale Konferenz in Paris sucht nach Wegen, wie man verhindern kann, dass Attentäter ihre Taten auch noch live im Netz verbreiten. In Brüssel hat unser Europakorrespondent Peter Kapern die Debatte aller europäischer Spitzenkandidaten live mitverfolgt. 1,5 Stunden von 21 Uhr bis 22.30 Uhr. Herr Kapern, welche Themen standen denn da im Mittelpunkt?
Es waren in der Tat die wichtigsten Themen, die die Europäische Union in den letzten Monaten, Jahren beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Also zählen wir sie kurz auf. Die Migration, darum ging es natürlich. Der Klimaschutz, die Handelspolitik der Europäischen Union, die Steuerpolitik, das Thema Steuergerechtigkeit, die Frage, braucht Europa mehr Sparpolitik? Und natürlich auch das Thema Arbeitslosigkeit.
War es denn eine echte Debatte? Also kamen da wirklich Unterschiede zum Tragen? Konnte man was dabei lernen?
Es gab klare Unterschiede zu sehen zwischen den Kandidaten. Und das war ja auch kein Wunder, weil die Spannbreite doch sehr groß war. Das ging von der europäischen Linken, Nico Cué, ein spanischer Gewerkschafter, bis zur rechten Seite Jan Zachardil, der Spitzenkandidat der Allianz der Liberalen und Demokraten ist. Das ist jene Fraktion der Rechtsnationalisten, der auch die polnische Peace-Partei angehört. Und eben alles, was das Europaparlament dazwischen an Schattierungen und Färbungen zu bieten hat. Es war eine überaus muntere Debatte. Es war teilweise sogar eine, nun, ich will nicht sagen aggressive, aber doch auch sehr hemdsärmlich geführte Debatte. Insbesondere Franz Timmermans, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, attackierte seine Kontrahenten. Beispielsweise Manfred Weber, als es um das Thema Sparpolitik und Austerität ging. Da hat er gesagt, Manfred Weber sei es gewesen, der Portugal noch mehr Sparpolitik aufs Auge drücken wollte als Fraktionschef der EVP, während Portugal eigentlich genau das Gegenteil gebraucht hätte. Und er hat auch Jan Zachardil heftigst attackiert für dessen Position. Zachardil forderte eigentlich in allen Themenbereichen ein rückwärtsgewandtes Europa, mehr Kompetenzen für die Nationalstaaten, Verlagerung von Kompetenzen in die nationalen Hauptstädte. Das war sein Allheilmittel bei allen Fragen. Und Timmermans attackierte ihn, weil er auch vehement sich verweigerte, beispielsweise im Bereich der europäischen Flüchtlingspolitik Solidarität zu zeigen, also eine Verteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu attackieren. Sehr angriffslustig. Franz Timmermans, geradezu eingeschüchtert, zurückhaltend, phasenweise Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP, der CSU-Politiker, der geht ja mit dem Slogan an ins Start, dass er als Brückenbauer wirken will. Und in der Tat bemühte er sich in dieser teilweise recht rauen Debatte, die Positionen auszugleichen, immer wieder Gemeinsamkeiten auszuloten. Aber dabei wirkte er phasenweise regelrecht blass und konturlos. Ich weiß nicht, ob er da sehr gut beraten war mit dieser Strategie in dieser Diskussion.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn wir mal auf diese beiden Spitzenkandidaten der großen Parteienblöcke, Franz Timmermans, Sozialdemokraten, Manfred Weber, Konservative blicken, dass Manfred Weber aus dieser Debatte eher geschwächt herausging?
Ich glaube jedenfalls, dass diese Debatte einen deutlichen Sieger hatte und das war Franz Timmermans von den Sozialdemokraten. Allerdings haben wir ja ein ganz besonderes Problem bei dieser Europawahl. Diese Spitzenkandidaten sind ja über ihre Heimatländer hinaus, nun, ich will es vorsichtig ausdrücken, nicht so sehr bekannt bei den Wählern. Insofern ist ja die Frage, wie weit denn Sympathien, soweit denn die Zuschauer diese Sendung überhaupt verfolgt haben, die europäischen Wähler diese Sendung verfolgt haben, wie weit denn Sympathien für den einen oder Spitzenkandidaten tatsächlich der Durchschlag auf die Wahlentscheidung für die Parteien, die ja noch immer auf nationaler Ebene antreten, im Wettkampf um die Wählerstimmen, denn so etwas wie transnationale Listen, wie sie der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ja vor einem Jahr etwa gefordert hatte, gibt es bei diesen Europawahlen nicht.
Danke, Peter Kapern, live aus Brüssel. Bernd Hüttemann ist der Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland. Das ist ein Zusammenschluss von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, von politischen Parteien, politischen Stiftungen. Und sie wird auch vom Auswärtigen Amt gefördert. Bernd Hüttemann ist jetzt live am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Brandes.
Herr Hüttemann, auch Sie haben die Debatte verfolgt. Die Themen, die angesprochen wurden, die hat ja gerade unser Korrespondent genannt. Waren denn das auch die Themen, die aus Ihrer Sicht die drängenden Fragen sind?
Ja, sicherlich sind das die Themen, die die Menschen auch bewegen. Migration alles voran und neuerdings natürlich auch der Klimaschutz. Das ist alles etwas, was natürlich europaweit sogar auch zieht. Insofern gibt es europaweite Themen, die diskutiert werden müssen und dann auch werden. Ja.
Jetzt hat Peter Kapern, unser Korrespondent, ja gerade schon darauf aufmerksam gemacht. Das Problem ist, die meisten europäischen Spitzenkandidaten, die kennt ja keiner. Und dann wird diese Debatte auch noch auf einem Spartensender in Deutschland übertragen, auf Phoenix, also auch nicht gerade die Breite der Bevölkerung wird da erreicht. Ist dieses Format denn überhaupt geeignet, da die breite Bevölkerungsschichten anzusprechen?
Ich gehe mal rein in die Diskussion, wie spannend Kanzlerduelle sind. Steinbrück, Merkel, könnte ich mir gut daran erinnern. Das wird vielleicht gesehen, aber es ist auch nicht sehr spannend. Natürlich geht es um Personalisierung. Das ist etwas, was man erreichen muss bei allen Wahlkämpfen, um den Streit, die Auseinandersetzung zwischen den einzelnen Positionen zu haben. Das geht natürlich auch nur über Personen. Dass die Sprache da immer eine schwierige Rolle spielt, mag sein, ist aber sicherlich auf Dauer auch aufhebbar. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Wettstreit der Ideen und der Inhalte kommen muss. Und Peter Kapern hat es ja, glaube ich, auch richtig gesagt, es ist schon erstaunlich spannend gewesen. Also spannender als manch ein Kanzlerduell.
Aber solche Wahlkämpfe und solche Duelle leben ja auch davon, dass die Menschen da die Politiker und Politikerinnen sehen, die am Ende dann auch Spitzenposten ergattern können. Und hier haben wir immer noch das Problem, zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel, die will gar nicht zusichern, dass nach der Wahl dann auch tatsächlich der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion dann auch Kommissionspräsident wird. Formal können die Regierungschefs da ja auch jemand anders drauf hieven. Erweist sie damit der europäischen Demokratie einen Bärendienst?
Also da gehen wir einfach mal den Zeitplan durch. Wir haben jetzt die Wahl. Danach gibt es zwar ein informelles Treffen. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass das informelle Treffen der Staats- und Regierungschefs tatsächlich einen ersten Vorschlag gibt. Die Staats- und Regierungschefs müssen auf ihrem Gipfeltreffen quasi im Lichte der Ergebnisse der Europawahl eine Entscheidung treffen. Und das ist überhaupt nicht ausgemacht, dass das gegen das Europäische Parlament möglich überhaupt ist. Es geht hier um Demokratie, es geht um etwas am Parlamentarismus. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ausgemacht ist, dass man sich gegen das Spitzenkandidatenmodell wenden kann von den Staats- und Regierungschefs. Der Junirat im 20. Juni wird einen ersten Vorschlag machen können und dann geht das eigentlich sowohl im Europäischen Rat, also im Gipfeltreffen, als auch im Europäischen Parlament nicht wirklich gegen die EVP-Fraktion, also die Christdemokraten und die Sozialdemokraten. Da muss es einen Kompromiss geben und ohne Parlament wird das nicht laufen.
Margarete Vestager, die liberale Spitzenfrau, die hat in der Debatte einen interessanten Satz gesagt, wie ich finde. Sie hat gesagt, wir benutzen oft Formeln, Abkürzungen, die keiner versteht, so als wollten wir etwas geheim halten. Warum ist Europapolitik oft so?
Mit den Abkürzungen, da haben es die Deutschen, glaube ich, auch. Da können wir, glaube ich, DLF sagen und alles mögliche, ARD.
Das stimmt, DLF kennt auch keiner, da haben Sie recht.
Wir sind irgendwann ist es mit den Abkürzungen dann doch eingeführt, siehe DLF, aber das ist etwas, was wir im Deutschen wirklich sehr gut kennen. Das hat mit Europa hoffentlich rein gar nichts zu tun. Schwieriger ist in solche Sachen, dass ich immer gerne anführe, wir haben Richtlinien und Verordnungen und der Verfassungsvertrag hatte vorgesehen, der eigentlich so 98% jetzt auch gilt im Lissabon-Vertrag. Da steht drin, es gäbe Rahmengesetze und Gesetze. Das ist das Gleiche. Jeder Jurist wird Ihnen das bestätigen. Das Europäische Parlament beschließt Rahmengesetze und Gesetze. So, und da hätte Frau Vestager vielleicht darauf anstoßen können und sagen können, da gibt es Problematiken, auch andere Problematiken, Europäischer Rat,
Europarat. Ja, aber vielleicht müsste sie das irgendwie in einer eingängigeren Sprache tun.
Ja, aber auch das wissen wir, ist natürlich immer wieder für jeden Politiker schwierig. Und wenn er es dann tut, kriegt man den Vorwurf oftmals, dass er gar nicht mehr, dass er noch Worthülsen spricht. Also wichtig ist, dass man das Grundprinzip versteht. Es werden in Europa Gesetze gemacht, die werden vom Europäischen Parlament mitentschieden. Wenn man das weiß, dann kann man sich auch tatsächlich bei der Europawahl anders entscheiden und so entscheiden, wie man es gerne möchte.
Sagt Bernd Hüttemann, der Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland, hier live im DLF, dem Deutschlandfunk. Jetzt kennen Sie auch die Abkürzung. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke.
Die Nachrichten, die uns seit den letzten Tagen aus der Golfregion erreichen, sind wirklich beunruhigend. Erst haben die USA alle Botschaftsangehörigen aus dem Irak abgezogen, die nicht unbedingt dort gebraucht werden. Dann hat heute auch noch die Bundeswehr mitgeteilt, dass sie ihre Ausbildungsmission im Irak ausgesetzt hat. Hintergrund sind die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Anlass genug, dass sich der Bundestag damit beschäftigt, was er heute in einer Aktuellen Stunde getan hat. Nadine Lindner hat zugehört.
Die Nachricht sorgte im Laufe des Tages für einige Unruhe in Berlin. Die Bundeswehr unterbricht wegen den Spannungen in der Golfregion ihre Ausbildung der irakischen Armee. Das bestätigte am Mittag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.
Die Bundeswehr hat das Training jetzt ausgesetzt. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns an unseren Partnernationen orientieren, die diesen Schritt unternommen haben.
Die USA hatten ihre Truppen im Irak zuvor in hohe Alarmbereitschaft versetzt, da womöglich Angriffe vom Iran unterstützter Kräfte drohten. Die Bundeswehr hat 160 Soldaten im Irak stationiert. Von ihnen kümmern sich 60 nördlich von Bagdad um die Ausbildung der irakischen Armee. Ziel von Counter Daesh, so die Bezeichnung, ist die Befriedung der Region mit Irak, Syrien und Jordanien. Bei der Einschätzung der Sicherheitslage habe man sich auf die Partner im Einsatzgebiet verlassen, vor allem auf die USA, sagt das Verteidigungsministerium. Allerdings werde man im Gegensatz zu den Amerikanern kein Botschaftspersonal abziehen. Das weitere Vorgehen werde jede Woche je nach Entwicklung der Lage neu bewertet. Auch eine Aktuelle Stunde im Bundestag setzte sich am Nachmittag mit der Sicherheitslage in der Region auseinander. Die Linke hatte die Debatte über das Scheitern des iranischen Atomabkommens und seine Auswirkungen angesetzt. Außenminister Heiko Maas von der SPD warnte vor einem Flächenbrand in der Region.
Maximaler Druck birgt immer die Gefahr auch einer unbeabsichtigten Eskalation.
Deutschland werde sich nicht an einem möglichen Militäreinsatz gegen den Iran beteiligen, sagte Nils Schmid von der SPD. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses von der CDU, fordert, Deutschland müsse europäisch handeln.
Es muss unmissverständlich klar sein, dass das Handlungsformat in dieser Frage die E3, die drei europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind, plus die hohe Beauftragte.
Sich aber auf Dauer konträr zu den USA zu stellen, werde nicht funktionieren, so Röttgen. Die Kriegsrhetorik der Amerikaner dürfe man nicht überbewerten.
Nach meiner Einschätzung sieht Donald Trump, der amerikanische Präsident, sich nicht als Krieger, sondern als Dealmaker.
Kritik kam von der Opposition, wenn auch mit unterschiedlichen Zungenschlägen. Sevim Dardelen von der Linkspartei kritisierte die kurzfristige Entscheidung bei der Bundeswehr.
Und die Bundesregierung sagt gar nichts dazu gegenüber Öffentlichkeit und Parlament, warum die Bundeswehrmission so hastig dort jetzt ausgesetzt wird. Was weiß die Bundesregierung über die Pläne der USA? Das wollen wir von Ihnen wissen, Herr Maas.
Armin Paul Hampel von der AfD warb für eine Idee der Grünen.
Eine Lösung ist unseres Erachtens nur möglich, und hier greife ich Vorschläge der Grünen-Fraktion aus dem Ausschuss aus, lohnenswert wäre, wo wir so etwas für eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten hinbekommen sollten.
Omid Nuripur von den Grünen wies auf die schwierige Lage der iranischen Zivilbevölkerung hin.
Die Menschen im Iran sind gefangen zwischen einer korrupten, repressiven Regierung auf ihrer eigenen Seite und einem Militär und der Kriegsrhetorik und der Kriegsgefahr, die die Amerikaner aufbeschwören. Auf der anderen Seite, diese Spirale muss aufhören.
Die FDP warnte vor der Verschärfung der Flüchtlingssituation, denn im Iran hielten sich 3 Millionen Menschen, unter anderem aus Afghanistan, auf, die über die Türkei nach Europa kommen könnten.
Der Bundestag hat sich in einer Aktuellen Stunde mit den Spannungen am Golf beschäftigt. Nadine Lindner berichtete, und für viele kam die Eskalation dort am Golf ja überraschend. Warum zum Beispiel haben die USA entschieden, Flugzeugträger in den persischen Golf zu schicken? Um dann zu betonen, einen Krieg wollen wir nicht. Unser Washington-Korrespondent Thilo Kössler erklärt, wer in der Trump-Administration welche Interessen verfolgt.
Die USA forcieren das Szenario angeblich bevorstehender Angriffe des Iran auf US-Ziele mit dem teilweisen Abzug ihres diplomatischen Personals aus dem benachbarten Irak. Die Maßnahme gelte für unbestimmte Zeit und habe Gültigkeit für die US-Botschaft in Bagdad und das Konsulat in Erbil, berichtete die New York Times. Nachdem es gestern in Berichten hieß, der nationale Sicherheitsberater Donald Trumps, John Bolton, habe sich vom Pentagon Pläne zur Stationierung von 120.000 US-Soldaten in der Golfregion vorlegen lassen, wird auch diese neue Ankündigung als Versuch gewertet, die angebliche Bedrohungslage weiter ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. In einem seiner gefürchteten Pressebriefings vor laufenden Hubschrauberrotoren erklärte Präsident Trump allerdings, diese Pläne zur Entsendung von US-Truppen existierten gar nicht.
I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that.
Sollte es aber die Notwendigkeit geben, am Golf aufzumarschieren, werde er für weitaus stärkere Truppenkontingente sorgen.
And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that.
Mehr und mehr erscheint nicht der Präsident als treibende Kraft hinter dem US-amerikanischen Säbelrasseln, sondern sein nationaler Sicherheitsberater John Bolton und sein Außenminister Mike Pompeo. Beide gelten als ausgemachte Falken im Umfeld des Präsidenten, die im Umgang mit dem Iran für eine harte Linie plädieren. Insbesondere John Bolton hat sich seit vielen Jahren als Befürworter eines Militäreinsatzes gegen den Iran hervorgetan und dafür plädiert, einen Regimewechsel in Teheran zum Ziel der US-amerikanischen Iran-Politik zu erklären. Als Botschafter seines Landes bei den Vereinten Nationen erklärte Bolton bereits im Jahr 2006, je länger man damit warte, der iranischen Bedrohung etwas entgegenzusetzen, desto schwieriger werde es werden, mit dem Iran klarzukommen.
The longer we wait to confront the threat Iran poses, the harder and more intractable it will become to solve.
Im Februar 2009 erklärte John Bolton in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, der Westen habe mit seinen Verhandlungen über den Atomdeal viele Jahre verschwendet. Und als Begründung führte Bolton an,
diese Machthaber lassen sich ja nicht abschrecken, solche religiösen Fanatiker, die stärker an das Leben im Jenseits glauben, die lassen sich nicht so abschrecken, wie es damals möglich war mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt.
Immer wieder kündigte Bolton an, die iranische Führung werde den 40. Jahrestag der Islamischen Revolution nicht mehr erleben. Dieser Jahrestag war erst jüngst am 1. April 2019. Erst kürzlich, im Februar, prophezeite Bolton der Führung in Teheran in einem getwitterten Video nur noch wenige Jubiläen vor sich zu haben.
So, Ayatollah Khamenei, I don't think you'll have many more anniversaries to enjoy.
Die Washington Post zitiert heute einen hohen Beamten der Trump-Administration, der ungenannt bleiben wollte, aber die angebliche Bedrohung durch den Iran als Small Stuff, als eine ziemlich dünne Sache bezeichnete. Tatsächlich konnte auch Mike Pompeo seine politischen Gesprächspartner in Brüssel, London oder Moskau nicht so recht von der angeblichen Bedrohungslage überzeugen. Beobachter interpretieren die jüngste Reise des US-Außenministers als Werbetour für einen Militäreinsatz gegen den Iran. Entsprechend kühl fielen die internationalen Reaktionen bislang aus.
Thilo Kössler über die Motive der Hardliner in der Trump-Administration. Und jetzt blicken wir auf die andere Seite, den Iran. Dort hat sich heute, nach tagelangem Schweigen, der geistliche Führer Ayatollah Khamenei geäußert. Krieg will auch er nicht, Verhandlungen aber ebenso wenig. Karin Senz.
Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, spricht öffentlich zur aktuellen Situation seines Landes. Das erste Mal, seit sich der Konflikt mit den USA so verschärft hat. Es wird keinen Krieg geben. Weder wir wollen einen Krieg, noch Sie haben was davon. Und das wissen Sie auch. Wir haben nie einen Krieg angefangen und das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Hier geht es darum, wer die besseren Nerven hat, den stärkeren Willen und den haben wir. Dabei sitzt er auf einem Stuhl wie ein Vorleser im Kindergarten. Hohe Armeeangehörige und Mitglieder der Revolutionsgarden hören ihm schweigend zu. Sie knien, etwas weiter hinten sitzen sie in Stuhlreihen. Von Aggressivität oder Nervosität keine Spur, nicht in diesem Moment. Dagmar von Bronstein, Geschäftsführerin der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer in Teheran, hat die Atmosphäre im Land letzte Woche ganz anders erlebt.
Die Nervosität im Iran ist kurz vor dem 8. Mai und damit dem Jahrestag der US-Sanktionen gegen das Land deutlich gestiegen. Spätestens als dann die iranische Regierung erklärte, in einzelnen Schritten aus den Verpflichtungen auszusteigen, spürte man hier deutlich unter den Menschen eine wachsende Nervosität und die Frage, wie die Situation sich weiterentwickeln würde.
Inzwischen hat der Iran klargemacht, was er damit meint. Er habe jetzt damit begonnen, teilweise aus dem Atomabkommen auszusteigen, hieß es. Und Khamenei machte in seiner Rede nochmal klar, es falle seinem Land nicht schwer, Uran zu atomwaffenfähigem Material anzureichern. Das Angebot von US-Präsident Donald Trump, man könne ihn anrufen und über alles reden, wies er zurück. Verhandlungen zwischen uns und Amerika sind Gift, solange Amerika sich so verhält. Damit meint er auch die US-Sanktionen, die im vergangenen Jahr schrittweise in Kraft getreten sind und dem Iran immer weiter wirtschaftlich die Luft abschnüren. Zuletzt kündigte Washington an, auch den Export von Eisen, Kupfer, Aluminium und Stahl zu sanktionieren. Von Bohnstein erklärt, was das für den Iran bedeutet.
Die Sanktionen im Stahlsektor treffen das Land extrem stark, denn der Stahlsektor war einer der Bereiche, die in diesen Sanktionszeiten noch immer die größten Einnahmequellen oder den größten Export sozusagen für den Iran bedeuteten.
Der wirtschaftliche und politische Druck auf Teheran von vielen Seiten ist in diesen Tagen immens. Ayatollah Khamenei will sich das nicht anmerken lassen. Er spricht ruhig auf seinem Stuhl, die Hände im Schoß. Habt keine Angst vor Amerikas angeblicher Stärke. Das wäre ein großer Fehler, sich davon und von den Drohungen beeindrucken zu lassen. So arbeiten Großmächte. Dabei ist ihre wahre Macht gar nicht so groß wie ihre Propaganda.
Karin Senz über die iranische Sicht auf den Nahostkonflikt. Angesichts dieser Spannungen zwischen den USA und dem Iran, da gerät ein heißer Krieg in der Region mal wieder in den Hintergrund, der Krieg im Jemen. Die Vereinten Nationen aber schlagen Alarm. Georg Schwarte.
Mr. President, Yemen is a test of our humanity. And right now we are badly failing this test.
Es wurde sehr still im Saal des Sicherheitsrates, als die UNICEF-Direktorin Henrietta Fore die Welt, aber auch diesen Sicherheitsrat stellvertretend auf die Anklagebank setzte. Sie sprach von der Schande im Jemen, davon, dass die gesamte Weltgemeinschaft Land und Menschen dort im Stich lasse. Fore war gerade dort gewesen, hatte gesehen, was 5 Jahre Bürgerkrieg aus einem vergessenen Land machen kann.
A father weeping with so little money, he was forced to choose between keeping his wife alive.
Einen weinenden Vater habe sie getroffen, der so wenig Geld hatte, dass er sich entscheiden musste, entweder seine Frau oder seine Kinder verhungern zu lassen.
Is this how we show our humanity to others?
Sind das die Beispiele für unsere Mitmenschlichkeit? Die Frage hallte durch den Saal unbeantwortet. 7.300 Kinder seien seit Kriegsbeginn getötet oder verstümmelt worden. Das seien die offiziellen Zahlen.
These are the verified numbers. The actual numbers are no doubt higher.
Die Dunkelziffer blutiger, höher. Rebellen und Armee, beide würden Zufahrtswege blockieren, Helfer aufhalten. Jeden Tag werden im Jemen 8 Kinder getötet oder verstümmelt. Alle 10 Minuten, sagt sie nüchtern, sterbe dort ein Kind an einer vermeidbaren Krankheit.
If we cannot reach them, we cannot keep them alive.
Wenn wir sie nicht erreichen können, können wir sie nicht am Leben halten. So einfach. Kann grausam sein. Eine ganze Generation sterbe dort, sagt sie, und das Gewissen der Welt irgendwie auch.
As we fail these children, we fail more than their basic rights. We fail humanity itself.
Der Sicherheitsrat hatte zuvor eigentlich eine der wenigen guten Nachrichten aus dem Jemen gehört. Die Houthi-Rebellen haben ihre Stellungen in der Hafenstadt Hodeidah geräumt, endlich wie vor Monaten in Stockholm vereinbart. Ein Fortschritt, aber einer, der angesichts der nüchternen Zahlen der UNICEF-Direktorin seltsam hohl daherkam. Die Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren, 2,5 Millionen im Jemen, ist chronisch unterentwickelt.
Are stunted. And stunting, as you know, is irreversible.
Die Körper so verkümmert, dass die Schäden bleiben, ein Leben lang, falls sie ein Leben lang leben. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, sagt Fore.
15 million children in Yemen are asking you to save their lives. Please help them.
15 Millionen Kinder, sie beten den Sicherheitsrat um Hilfe. Und weil die größte von Menschen angerichtete humanitäre Katastrophe der Welt offenbar noch nicht reichte, warnte der UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock noch vor einem anderen menschengemachten Desaster. Ein Öltanker vor Hodeidah drohe auseinanderzubrechen. 1,1 Millionen Barrel Rohöl flössen dann ins Rote Meer.
That is 4 times as much as was spilt in the Exxon Valdez disaster 30 years ago.
Viermal mehr Öl, als beim Exxon Valdez-Unglück vor 30 Jahren ausgelaufen sei. Noch so eine Zahl. Der amerikanische UN-Vertreter jedenfalls sagte anschließend, er fürchte, dass die Welt in Bezug auf den Jemen längst abgestumpft sei.
Like other members of this council, we worry that the world has grown numb to that suffering.
Alle 10 Minuten stirbt ein Kind im Jemenkrieg. Aus New York berichtete Georg Schwarte. Es ist 23.34 Uhr. Sie hören die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und da machen wir jetzt weiter mit kurzen Berichten. US-Präsident Donald Trump will im Handelsstreit doch keine Schutzzölle auf Autoimporte erteilen. Jedenfalls erstmal nicht. Jan Büsche.
Präsident Trump muss sich bis zum Wochenende entscheiden. Dann läuft eine Frist aus für Importzölle von 25% auf Autos. Das Argument wäre, dass die Importe die nationale Sicherheit der USA gefährdeten. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten jetzt, Trump werde die Entscheidung noch einmal aufschieben, bis zu 6 Monate. Damit wolle seine Regierung verhindern, dass laufende Verhandlungen mit der Europäischen Union und Japan platzen. Trump reist Ende des Monats zu einem Staatsbesuch nach Japan. Den Berichten zufolge soll die Entscheidung Ende der Woche verkündet werden. Präsident Trump und ein Teil seiner Berater favorisieren die höheren Zölle. Offenbar konnten sich aber Mahner durchsetzen, die auf die laufenden Verhandlungen verwiesen. Trump hält Zölle für ein wirksames Mittel, um Handelspartner unter Druck zu setzen. Darum hatte er das Handelsministerium im vergangenen Jahr beauftragt, zu prüfen, ob höhere Zölle auf Autos mit der nationalen Sicherheit begründet werden könnten. Diese Möglichkeit hatte die Trump-Regierung bereits bei Zöllen auf Stahl und Aluminium genutzt. Die Finanzmärkte reagierten erleichtert auf die Meldungen, Trump könne die Entscheidung über Autozölle weiter aufschieben. Besonders Aktien von Autokonzernen legten zu.
Zitat: Seit der willkürlichen Grenzöffnung 2015 und der seither unkontrollierten Massenzuwanderung werden Deutsche fast täglich zu Opfern. Zitat Ende. Es stammt aus einem Wahlwerbespot der NPD. Die ARD hielt das für verfassungswidrig. Nach einem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts aber muss sie den Spot jetzt ausstrahlen. Gigi Deppe.
Der RBB lehnte die Ausstrahlung ab, da der Spot einen offenkundigen und schwerwiegenden Verstoß gegen den Straftatbestand der Volksverhetzung enthalte. Die NPD ging dagegen gerichtlich vor, verlor aber bei den Verwaltungsgerichten, die sagten, dass das Video in seiner Gesamtschau Migranten pauschal als Kriminelle diffamiere. Aber das Bundesverfassungsgericht sieht das anders und hat jetzt den Sender verpflichtet, den Spot auszustrahlen. Es komme darauf an, ob das Video einen Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet und deshalb die Menschenwürde angreift. Entscheidend sei, dass im Film Teilen der Bevölkerung ihre Würde als Personen abgesprochen werde. Wichtig sei dabei nicht das Programm der Partei, sondern allein die Aussage im Spot. Und diese bewerten die Verfassungsrichter anders als die vorherigen Instanzen. Hier würden als Bedrohungen lediglich die Grenzöffnung und die Massenzuwanderung genannt. Das sei aber noch kein Angriff auf die Menschenwürde. Eine frühere Fassung des Wahlwerbespots hatten die Richter allerdings nicht durchgehen lassen. Der sollte beim ZDF ausgestrahlt werden, aber der Sender hatte das abgelehnt. In dieser ersten Fassung war noch von Messermännern die Rede und es wurde Blut gezeigt.
Deutsche Ermittler haben zahlreiche Wohn- und Büroräume im gesamten Bundesgebiet durchsucht. Es geht um Steuerhinterziehung. Philipp Eckstein.
Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers. Das bestätigte Noah Krüger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt, dem NDR.
In der Tat ist es so, dass Auslöser für unsere Ermittlungen Erkenntnisse aus den Panama Papers und den Offshore-Leaks waren.
Insgesamt wird 8 Personen, unter anderem aus Hamburg, Erkrath und Sylt, vorgeworfen, Steuern hinterzogen zu haben. Sie sollen mithilfe der Tochtergesellschaft einer deutschen Bank auf den britischen Jungferninseln Briefkastenfirmen in Steueroasen gegründet haben, um Kapitalerträge vor dem deutschen Fiskus zu verbergen. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten ergeben, dass es sich bei dieser Firma um die Regula Limited handelt, eine ehemalige Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Bereits im November waren Geschäftsräume der Bank in Frankfurt im Zusammenhang mit der Firma durchsucht worden. Die Ermittler suchen zur Stunde nicht nur in den Privatwohnungen der 8 Beschuldigten, sondern auch in mehreren Banken und Sparkassen, Steuerberatungen und Vermögensverwaltungsgesellschaften nach Beweismitteln. Die Durchsuchungen finden unter anderem in Bonn, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg statt.
Herbert Reul, der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, hat das bundesweit erste Lagebild zur Clankriminalität vorgestellt. Bettina Altenkamp.
Erpressung, Raub, Körperverletzung, Drogenhandel bis hin zu Tötungsdelikten. Die Liste der Taten ist fast genauso lang wie die der Tatverdächtigen. Von 2016 bis 2018 wurden von kriminellen Clanmitgliedern rund 14.000 Straftaten verübt, von 6.500 Verdächtigen. NRW-Innenminister Herbert Reul erklärte, es sei ziemlich lange zu wenig geschehen. Auf Grundlage des Lagebildes könne aber an konkreten Maßnahmen und Konzepten gegen die kriminellen Clanstrukturen gearbeitet werden. Dazu gehöre auch die Politik der 1.000 Nadelstiche, etwa verstärkte polizeiliche Überwachung und verstärkte Razzien, um zu zeigen, der Staat schaut nicht weg und auch um die Täter zu stören. Reul betonte, dass das Vorgehen gegen kriminelle Clans keine kurzfristige Sache sei. Es gehe um einen Marathon, nicht um einen Sprint. Die engen familiären Strukturen machten Präventions- und Aussteigerprogramme zum Beispiel extrem kompliziert. Der Grad der Kriminalität ist offenbar unterschiedlich. So gehen allein auf das Konto von 2 Clans 19% aller Straftaten.
Und wir haben jetzt nochmal die EU im Programm. Das Telefonieren ins Ausland wird billiger. Stefan Überbach.
Pro Minute darf ein Gespräch höchstens noch 19 Cent kosten, egal ob man über das Festnetz telefoniert oder mit einem Handy. Der Preis für eine SMS wird ebenfalls gedeckelt, und zwar auf 6 Cent pro Kurznachricht. Die Mehrwertsteuer kommt jeweils noch obendrauf. In Deutschland sind das aktuell 19%. Damit verschwindet auf Druck der EU eine weitere Kostenfalle. Denn Auslandstelefonate in die Europäische Union waren bisher im Schnitt 2- bis 3-mal so teuer wie Inlandsgespräche, in manchen Fällen sogar 10-mal. Die neuen Regeln gelten für Anrufe in alle 28 EU-Länder. Norwegen, Island und Liechtenstein sollen schon bald dazukommen. Betroffen sind zunächst allerdings nur Privatkundenverträge, bei denen Telefonate pro Minute abgerechnet werden. Bei Tarifen mit Flatrates oder Minutenpaketen für Auslandsgespräche gilt eine Übergangsfrist bis zum 15. Juli. Wer will, kann aber bei seinem Anbieter auch die sofortige Umstellung beantragen oder sich dafür entscheiden, bei den bisherigen Regelungen zu bleiben. Manche Verträge mit Sonderkonditionen für Auslandstelefonate können nämlich unter dem Strich günstiger sein. Die EU-Kommission bezeichnet die Neuregelung als Beispiel dafür, wie der digitale Binnenmarkt das Leben der Menschen in Europa besser und einfacher macht.
Und mit Volker Hirt blicken wir jetzt auf die deutsche Börse.
Donald Trump ist in dieser Woche nach Börsenspiel. Daumen rauf, runter und der Markt folgt. Heute hieß es wie aus heiterem bzw. grauem Himmel, dass mit den Strafzöllen bei Autoimporten, das überlege er sich nochmal. So stand's bei Twitter. Innerhalb einer Minute schoss der DAX nach oben, gewann 1%. Dann gab's den kurzen Knick, bis sich amerikanische Medien einschalteten und die Ideen des US-Präsidenten bestätigten. 6 Monate möchte er sich Zeit geben, bis dahin wird keine Entscheidung getroffen. Die Zugpferde des DAX waren entsprechend die Autowerte. BMW über 3, Daimler fast 3% im Plus. Auch Zulieferer wie Continental konnten Boden gut machen. Der VW-Wert bewegte sich kaum, aber da wurde auch Dividende gezahlt, ein Termin, an dem sich Aktionäre gerne von einem Titel im Portfolio verabschieden. Zu den Gewinnern gehört auch wieder Bayer. Der Monsanto-Kauf und die Glyphosat-Klagen haben den Kurs zuletzt schwer gebeutelt. Heute legte Bayer zu mit einem Plus von 2,5%. Man vertraut darauf, dass Bayer vor allem juristisch gut aufgestellt sei, um weitere Klagen abzuweisen. Arg gerupft wurde erneut ThyssenKrupp. Die Verschuldung ist stark gestiegen. Keiner weiß, wie man die abbauen kann, denn es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. In diesem Jahr seien keine Gewinne zu erwarten, berichtet der Vorstand. ThyssenKrupp verliert 5,5%. Der DAX beendet den Parketthandel mit 12.105 Punkten. Das ist ein Zugewinn von 0,9%.
Und der Dow Jones stieg um 0,45% auf 25.648 Punkte. Letzte Nacht erst hat der Koalitionsausschuss Verbesserungen für Paketboten beschlossen. Die Auftraggeber müssen jetzt Sozialabgaben nachzahlen, wenn ihre Subunternehmer sie hinterzogen haben. Und heute kam dann gleich die nächste Verbesserung für Arbeitnehmer auf den Weg. Die Regierung hat einen Mindestlohn für Azubis gebilligt. Christiane Habermals.
Nach der Kabinettsvorlage sollen Lehrlinge künftig im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro erhalten, mit sukzessiven Steigerungen um 18 bzw. 35% im zweiten und dritten Lehrjahr. Die Mindestausbildungsvergütung wird ab dem Jahr 2021 schrittweise weiter angehoben. 2023 sollen dann im ersten Lehrjahr mindestens 620 Euro gezahlt werden. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Wir wollen die berufliche Aus- und Weiterbildung stärken. Und wir wollen noch mal ganz klar machen, dass die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben bringen, anerkannt werden muss. Auf der anderen Seite wollen wir eben auch den Betrieben ein Signal setzen, dass wir die Dynamik uns erhalten wollen in den Ausbildungsbetrieben.
Dass das gelingt, daran zweifelt die Wirtschaft. Die Belastung durch den Mindestlohn könnte zur Folge haben, dass vor allem Kleinbetriebe in Ostdeutschland künftig gar nicht mehr ausbilden, warnte Achim Derks, Vize-Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages. Die Mindestausbildungsvergütung sei ein schwerer Eingriff der Politik in die Betriebsautonomie.
Die Ausbildungsvergütung ist eben kein Lohn, sondern ist ja gedacht als letztlich Unterstützung zum Lebensunterhalt. Es ist ja auch kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Vertragsverhältnis, bei dem es vor allen Dingen um das Lernen auch im Betrieb geht.
Gerade angesichts des großen Fachkräftemangels sei für viele Betriebe die Ausbildung auch eine Investition in die eigene Zukunft, hält Karliczek dagegen. Und stellt klar, dass der Mindestlohn für Azubis nur dort gelte, wo es keine Tarifbindung gebe. Sollten sich in einzelnen Regionen Betriebe und Gewerkschaften auf geringere Lohnzahlungen einigen, greife der Mindestlohn nicht. Das allerdings wird kaum vorkommen. In Betrieben mit Tarifbindung reicht die Spannbreite schon jetzt von 610 Euro im ersten Lehrjahr im Kfz-Handwerk in Tübingen bis zu 1580 Euro im vierten Lehrjahr im Baugewerbe in Westdeutschland. In Betrieben ohne Tarifbindung liegen die Ausbildungsvergütungen dagegen deutlich darunter. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verdienten Ende 2017 fast 65.000 Azubis in Deutschland weniger als 400 Euro im Monat. Friseurlehrlinge in Ostdeutschland bekommen im Mittel sogar nur 325 Euro. Kritik kam von der Opposition. Neue Bildungschancen schaffe dieses Gesetz nicht, so Jens Brandenburg, Bildungspolitiker der FDP-Fraktion im Bundestag. Die Große Koalition riskiere mit dem Mindestlohn für Azubis Ausbildungsplätze, ausgerechnet in den Branchen, die auch jungen Auszubildenden mit geringer Vorqualifikation eine Perspektive bieten. Für die Grünen greift die Novelle dagegen nicht weit genug.
Wenn wir uns anschauen, wer jetzt noch davon profitiert, das sind sehr wenige junge Menschen in nur einigen Teilen Deutschlands, vor allem auch im Handwerk. An allen anderen geht diese Regelung ziemlich vorbei.
Kritisiert Beate Walter-Rosenheimer, zuständig in ihrer Fraktion für die berufliche Bildung.
Wir fordern einen Betrag von 80% der jährlichen Durchschnittsvergütung und das wären ca. 680 Euro für den Einstieg. Das lässt sich dann auch ganz prima Ausbildungsjahr für Ausbildungsjahr dynamisieren.
Einen ähnlichen Vorschlag unterbreitete auch die Linkspartei. Mit dem geplanten Gesetz sollen in den dualen Ausbildungsberufen auch neue Abschlussbezeichnungen eingeführt werden. Titel wie geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional sollen die Gleichwertigkeit von beruflicher Bildung und Studium deutlich machen.
Ein Mindestlohn für Azubis, Christiane Habermals berichtete. Digitaler und vor allem einfacher soll es für Patienten werden, so sieht es Jens Spahns Gesetzentwurf vor. Bestimmte Gesundheits-Apps, die soll es demnächst von der Krankenkasse geben. Außerdem soll die elektronische Patientenkarte stärker eingesetzt werden. Caroline Born erklärt wie.
Online-Sprechstunde per Video, ein digitales Rezept oder die elektronische Gesundheitskarte. Deutschland hinkt beim digitalen Wandel im Gesundheitswesen im Gegensatz zu anderen Ländern noch hinterher. Mit einem Digitalisierungsgesetz will Gesundheitsminister Jens Spahn vorankommen. Dafür hat er einen Entwurf vorgelegt.
Denn der Patient von morgen wird immer noch einen Arzt brauchen, aber wird keinen Arzt mehr ernst nehmen, der nur noch über Karteikarten arbeitet.
Weniger Papier, so das Ziel des Gesundheitsministeriums. Ärzte sollen beispielsweise weniger Geld für ein Fax bekommen und mehr, wenn sie den elektronischen Arztbrief verschicken. Bis 2021 sollen Patienten außerdem von den Krankenkassen das Angebot für digitale Patientenakten erhalten, auch für Smartphone. Damit sollen sie leichter auf Gesundheitsdaten zugreifen können, also zum Beispiel auf Blutwerte oder Rezepte. Auf Wunsch gibt es auch einen digitalen Impfausweis. Doch viele Ärzte seien noch skeptisch, sagte Jens Spahn.
Gleichzeitig müssen wir erleben, dass eine jedenfalls nicht geringe Zahl von Ärzten sich bis jetzt noch nicht entschlossen hat, sich an die Telematikinfrastruktur anzuschließen, entsprechend Teil des digitalen sicheren Datennetzwerkes zu werden. Und auch dort brauchen wir eine stärkere Verbindlichkeit und Verpflichtung.
Der Gesundheitsminister will Arztpraxen die Honorare kürzen, wenn sie sich nicht an die entsprechende Infrastruktur anschließen. Auch Apotheken und Krankenhäuser sollen mitmachen. Finanziell belohnt werden diejenigen Ärzte, die die digitale Patientenakte mit Daten befüllen. Digitale Angebote sollen zudem alltagstauglicher werden, wie zum Beispiel die Videosprechstunde. Und Krankenkassen sollen bestimmte Gesundheits-Apps bezahlen, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder bei chronischen Krankheiten wie Diabetes. Patienten können sie dann als digitales Tagebuch nutzen. Sensible Daten also. Für die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Kleinschmeink, hat sich der Gesundheitsminister zu wenig mit Datenschutz auseinandergesetzt.
Um diese App herunterzuladen, muss ich Google oder aber den Play Store für das iPhone nutzen. Das heißt, ich muss mich dann auch mit deren Geschäftsbedingungen einverstanden erklären, was in der Regel schon bedeutet, dass bestimmte Nutzerdaten dann erhoben werden und auch für andere Dienste genutzt werden.
Kleinschmeink dauert die bessere Versorgung durch Digitalisierung insgesamt zu lange. Und ihr fehlt eine Gesamtstrategie für die Digitalisierung.
Jetzt macht der Minister den Eindruck eines Kochs, der wahlweise mal die eine Zutat in den Topf wirft und dann die andere.
Im Gesundheitsministerium sieht man das anders. Man habe zügig gearbeitet. Das Gesetz soll ab nächstem Jahr in Kraft treten.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Caroline Born. Ein rechtsradikaler Terrorist erschießt wahllos Menschen, filmt die Tat und überträgt das live auf Facebook. So ist das Mitte März im neuseeländischen Christchurch geschehen. In Paris verabredeten die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auch weitere Staats- und Regierungschefs mit Vertretern großer Internetkonzerne, wie man sich dafür einsetzen kann, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Marcel Wagner.
Die Trauer nach dem schrecklichen Attentat von Christchurch sitzt immer noch tief bei Jacinda Ardern. Das ist auch in Paris zu spüren. Die Trauer, aber auch die Fassungslosigkeit darüber, wie die Morde den Weg in die Weltöffentlichkeit finden konnten. 51 Männer, Frauen und Kinder der neuseeländischen muslimischen Gemeinschaft wurden getötet und sie wurden online getötet. Beklagte Ardern während der Pressekonferenz. Mehr als 2 Stunden hatte sie vorher hinter verschlossenen Türen gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron, weiteren Staats- und Regierungschefs und Vertretern großer Digitalkonzerne beraten. Unser Ziel war sehr einfach, dass sich das, was passiert ist, nirgendwo wieder ereignet, erläuterte Präsident Macron. Natürlich habe es auch in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche Initiativen gegen Hass und Gewalt im Internet gegeben, räumte der Präsident ein. Und ja, der Aufruf von Christchurch, der bei dem Treffen unterzeichnet worden sei, sei dabei nur ein weiterer Schritt. Aber es sei auch ein bedeutender, wie Premierministerin Ardern betonte. Die Tatsache, dass wir heute beide, die Staaten, aber, und das ist neu, auch die Unternehmen mit am Tisch hatten, war ein ganz neuer und sehr anderer Ansatz. Und er wird uns erlauben, neue Wege zu gehen. Konkret sagen die unterzeichnenden Staats- und Regierungschefs im Christchurch-Appell etwa zu, Gesetze gegen Hass und Gewalt im Internet strikt anzuwenden und zu überwachen und Medien stärker zu drängen, gegen Hass und Gewalt vorzugehen. Die Unternehmen, darunter Giganten wie Facebook, Google und Microsoft wiederum, wollen sich stärker engagieren, terroristische oder gewalttätig extremistische Inhalte schneller zu finden und zu löschen, entsprechende Konten zu sperren und auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um gegen extremistische Botschaften in den Netzwerken vorzugehen. Das sind zunächst einmal nur Absichtserklärungen, aber sie sollen in den kommenden Monaten auch mit Maßnahmen untermauert werden. Facebook, dessen Chef Mark Zuckerberg bereits am Freitag von Präsident Macron empfangen worden war, hatte schon am Morgen schärfere Regeln für Live-Videos verkündet. Wie sie genau aussehen sollen, erläuterte Facebooks Frankreich-Chef Laurent Sully im Radiosender France Info. Wenn Sie einen Inhalt oder Link posten, der auf eine terroristische Gruppe verweist oder auf eine Gruppe, die Hass verbreitet, werden Sie nun umgehend bestraft und können die Live-Video-Funktion nicht mehr benutzen. Sully war sich sicher, wenn es das bereits gegeben hätte, hätte der Christchurch-Attentäter die Live-Video-Funktion nicht benutzen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel war nicht nach Paris zu dem Treffen gereist. Sie habe langfristig zugesagte Termine wahrnehmen müssen, sagte eine Regierungssprecherin. Ob sich Deutschland dem Appell anschließt, blieb zunächst offen.
Aus Paris berichtete Marcel Wagner und wir schauen jetzt mit Ursula Kissel in die Zeitungskommentare von morgen.
Ja, und international wächst die Sorge vor einer Eskalation des Atomstreits zwischen den USA und dem Iran. Das findet auch Widerhall in den Kommentarspalten.
In den Ländern des im Mittleren Osten stehen die Zeichen auf Sturm, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die US-Regierung dünnt ihr Personal in den diplomatischen Vertretungen im Irak aus. Die Bundeswehr setzt ihr Ausbildungsprogramm für die irakischen Sicherheitskräfte erst einmal aus. Nicht nur US-Präsident Trump zündelt, auch die Mullahs im Iran spielen mit dem Feuer. Eine unachtsame Fehleinschätzung der Militärs könnte, quasi aus Versehen, rasch zu einem Flächenbrand führen. Bizarr ist, dass die US-Kanonenbootpolitik einen Zustand ändern soll, den die USA selbst herbeigeführt haben, meint die Landeszeitung aus Lüneburg. Es waren die Kriege zum Sturz Saddam Husseins und zur Zerschlagung des IS, die den Aufstieg Irans zur regionalen Ordnungsmacht begünstigten. Die Süddeutsche Zeitung fragt: Wird Trump nun zum Oberbefehlshaber eines Krieges, wo er doch aus seiner Ablehnung der Bush-Kriege ein Markenzeichen gemacht hat? Die Dynamik am Golf wird längst von weniger durchschaubaren Charakteren gesteuert, als Trump einen abgibt. Die Zwischenfälle der letzten Tage zeigen, dass hier im Nebel des Vorkrieges diverse Fraktionen Optionen testen. Nach Ansicht der Leipziger Volkszeitung sind die zunehmenden Spannungen das Werk von Trumps Sicherheitsberater John Bolton. Er forderte schon vor Jahren eine Intervention gegen den Iran. Fast jedes sicherheitspolitische Problem klopft er zunächst einmal darauf ab, ob es sich militärisch lösen lässt. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg bemerkt, bei Marx und Engels findet sich ein Satz für die Geschichtsbücher. Demnach ereignet sich Geschichte stets zweimal, einmal als Tragödie, einmal als Farce. Wenn man den Irakkrieg von Bush als Tragödie begreift, an der sich die ganze Welt bis heute abarbeitet, dann kann man das derzeitige Säbelrasseln zwischen Teheran und Washington durchaus als Farce begreifen. Allein auch aus dieser Farce könnte noch eine Tragödie werden. Nun ins Inland. Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf Maßnahmen geeinigt, um Paketboten künftig besser zu stellen. Dazu heißt es in der Heilbronner Stimme: Künftig müssen DPD, Hermes und Co. sicherstellen, dass die Subunternehmer ihren Fahrern den gesetzlichen Mindestlohn zahlen und Sozialbeiträge abführen. Der steigende Bürokratieaufwand dürfte dazu führen, dass mehr Versandunternehmen mit eigenen Zustellern arbeiten. Auch wird sich die Paketzustellung verteuern, was längst überfällig ist. Gut so, erklärt die Neue Osnabrücker Zeitung zum Beschluss der Bundesregierung, betont aber: Auch wir Verbraucher müssen uns fragen, was wir zu den Missständen beitragen. Per Mausklick Waren portofrei nach Hause zu bestellen, ist verlockend. Wer die Kosten trägt, verdrängen wir nur zu gern. Die Badische Zeitung aus Freiburg unterstreicht, die Versandmultis zu verpflichten, Sozialbeiträge für säumige Subunternehmen nachzuzahlen, ist ehrenwert. Aber reicht das aus als Tätigkeitsnachweis für eine Koalition, die sich immer noch groß nennt?
Danke, Ursula Kissel, für diesen Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.